und herzlich willkommen zur zweiten Folge der Staffel Jüdische Frauen zwischen Wohlfahrt und Widerstand, einer Staffel des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt. Und wie immer ist unser Podcast eine Gemeinschaftsproduktion des Hamburger Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und dem Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien. Nachdem wir beim letzten Mal mit Sabine Toppe ausführlich über die Geschichte des Jüdischen Frauenbunds gesprochen haben, soll heute eine Organisation in den Mittelpunkt gerückt werden, die zwar keine Frauenorganisation ist, aber in der Frauen, jüdische Frauen, doch eine ganz besonders große Rolle gespielt haben. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, kurz ZWST. Auch deren Gründung 1917 ist eng mit dem Namen Bertha Pappenheim verbunden. Dennoch wurde gerade die Geschichte der ZWST meist von männlichen Protagonisten dominiert. So scheint es wenigstens auf den ersten Blick zu sein. Nach der Rolle der Frauen wollen wir also stattdessen fragen und natürlich nach den Ursprüngen und den Entwicklungen jüdischer Wohlfahrt in Deutschland, deren Wurzeln eng verbunden sind mit dem Konzept der ZDK, die weit vor dem 20. Jahrhundert liegen. Und wir wollen über die verschiedenen Brüche in der Geschichte der ZWST diskutieren, die insbesondere mit Nationalsozialismus und Holocaust verbunden sind. Und dafür haben wir heute mit Professorin Sabine Hering einen ausgesprochen kompetenten Gast eingeladen. Doch bevor wir sie näher vorstellen wollen, möchten wir ganz kurz sagen, wer wir sind. Das ist einerseits Anna Dorothea Ludewig, Literaturwissenschaftlerin, und andererseits Lutz Fiedler. Und wir beide sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Moses-Mendelssohn-Zentrum.
Ja, und ich darf nun unseren heutigen Gast vorstellen, Sabine Hering. Sie ist Sozialwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Geschichte, war beteiligt an der Gründung des Archivs der Deutschen Frauenbewegung in Kassel 1983 und bekam mit ihrer Habilitation an der TU Berlin die Venia Legendi für Erziehungswissenschaft und Frauenbildung. Nach einer Professur an der Universität Frankfurt am Main war sie fast 20 Jahre Professorin für Gender, Sozialpädagogik und Wohlfahrtsgeschichte an der Universität Siegen. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit lag und liegt auf der Erforschung der jüdischen Wohlfahrt. Sie war Mitbegründerin eines gleichnamigen Arbeitskreises und hat zahlreiche Publikationen zu diesem Themenfeld vorgelegt. Zum 100-jährigen Jubiläum der ZWST entwickelte Sabine Hering eine Wanderausstellung und war Mitherausgeberin eines Bandes mit dem Titel Brüche und Kontinuitäten, der sich dieser Institution und ihrer Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven annähert. Schön, dass Sie bei uns sind, liebe Frau Hering.
Danke für die Einladung.
Und ich darf gleich mit einer ersten Frage einsteigen, denn die ZWST wurde ja 1917 gegründet. Die jüdische Wohlfahrt in Deutschland kann aber auf eine viel längere Tradition zurückblicken. Und vielleicht können wir am Anfang zu diesen Anfängen zurückgehen, die ja eng mit dem Konzept der ZDK verbunden sind. Welche Rolle spielten oder spielen Frauen in diesem Zusammenhang? Können Sie gar als Trägerin der ZDK bezeichnet werden?
Das sind zwei Fragen, die nicht immer miteinander zusammenhängen, aber meistens natürlich. Wenn wir zurückblicken auf die Jahre vor 1917, ist eigentlich vor allem hervorzuheben der Hilfsverein der deutschen Juden, der 1901 gegründet wurde. Dieser ist wirklich ein relativ wenig erforschter, aber hochinteressanter Bereich, der hauptsächlich in zwei Schwerpunkten tätig war, nämlich einerseits Hilfe für Pogromopfer vom Osten nach Deutschland und über Deutschland nach Amerika. Und das zweite war die Bildungsarbeit, hauptsächlich im Balkan und im Bereich des Näheren Ostens, vor allen Dingen natürlich in Palästina. Und in diesem Hilfsverein waren natürlich tatsächlich hauptsächlich Männer aktiv. Es gibt zwei Frauen, die überhaupt genannt werden, dass die in den führenden Gremien tätig waren. Das war interessanterweise Henriette May, die auch in der ZWST aktiv war, die überhaupt sozusagen eine der bestvernetzten Frauen ihrer Zeit war, muss man so sagen. Und ist eine Frau aus Hamburg, Lula Hahn-Warburg, die vor allen Dingen dann nach 45 nochmal sich sehr intensiv oder auch vor 45 um jüdische Kinder und ihre Rettung nach England gekümmert hat und später auch wiederum um deren Betreuung. Das sind aber die beiden einzigen Frauennamen, die in einem Hilfsverein auftauchen. Dann aber später eben ab 1917 sehr stark doch in der ZWST, wenn man guckt, wer da mit Gründerinnen und Trägerinnen durch die Weimarer Republik waren. CDK ist natürlich von der jüdischen Wohlfahrt nicht zu trennen. Und es ist aber wie auch in allen anderen Wohlfahrtseinrichtungen natürlich immer eine Grenzfrage, wie stark die religiöse Zuordnung und Bindung jeweils an diese Aufgabe der Wohlfahrtspflege war. Bei der ZWST, denke ich, ist es ganz deutlich, dass es sehr stark ein professioneller, wissenschaftlicher Zugang war, der auch über Leo Beck natürlich immer fundiert war durch die Bindung auch an die religiösen Dimensionen, aber eben hauptsächlich an die Frage der Professionalität.
Ich würde vielleicht daran direkt anschließen, weil Sie auch schon über weibliche Protagonistinnen gesprochen haben. Und wenn man an die Geschichte der Zentralwohlfahrtsstelle denkt, dann rückt eine Person ins Zentrum, über die wir bei unserem letzten Gespräch oder in unserer letzten Podcast-Folge schon gesprochen haben. Das ist natürlich der Name Berta Pappenheim. Und mich würde interessieren, welche Bedeutung sie für die Gründung der ZWST hat. Vor allem, es gibt ja diesen Aufruf, wenn ich es richtig sehe, aus dem Jahre 1916, weh dem, dessen Gewissen schläft. Und vielleicht können Sie ja etwas diesen Zusammenhang zwischen diesem Aufruf der Person und der Gründung der ZWST illustrieren.
Ja, natürlich wird auch von der heutigen ZWST Berta Pappenheim sehr stark ins Zentrum gerückt, wenn Sie über ihre Herkunft und ihre Gründungsgeschichte sprechen. Das ist mir auch aufgefallen in der Zusammenarbeit, als wir darüber nachgedacht hatten, 100 Jahre diese Vereinigung zu würdigen und zu rekonstruieren, wie stark immer wieder der Name Pappenheim ins Zentrum gerückt wurde. In der Tat, Sie haben es gerade gesagt, zitiert wird immer wieder, weh dem, dessen Gewissen schläft. Und man muss sich den Text genau angucken. Das klingt natürlich erstmal wie ein moralischer Appell. In der Tat, der Impetus, den sie damit voranbringt, ist natürlich eher der, der Zersplitterung der jüdischen Wohlfahrt entgegenzuwirken. Das heißt, sie richtet sich sehr stark gegen dieses unprofessionelle Almosen geben über die zahlreichen kleinen Grüppchen von Mäzeninnen, von Hilfstruppen, die überall tätig sind, in den Gemeinden, außerhalb der Gemeinden, in den Logen natürlich. Und sie sagt, das geht nicht, ne? Also das ist etwas, was überhaupt nicht dem gerecht wird, einer klaren Analyse, wo liegen die Probleme und wo müssen die Hilfen ansetzen. Und das muss zentralisiert werden und das muss sozusagen zweckdienlich, das ist eins ihrer Lieblingsworte, zweckdienlich umgesetzt werden, sodass tatsächlich eine Hilfe erfolgt, die auch den entsprechenden Problemen gerecht wird und zu Lösungen führt.
Ja, Sie haben das gerade eigentlich schon angesprochen, worauf ich jetzt mit meiner nächsten Frage auch zielen möchte. Die Gründung der ZWST eigentlich als Dachverband, der diese mildtätig-sozialen Tätigkeitsfelder koordinieren sollte. Und Sie haben ja schon gesagt, Pappenheim wollte der Zersplitterung entgegenwirken, weil damit geht ja auch eine Professionalisierung einher oder sollte auch, denke ich, einhergehen. Genau, wie wirkte sich dann diese Gründung der Zentralwohlfahrtsstelle auf die jüdische Wohlfahrtspflege aus oder vielleicht auch anders gefragt, was ist dann der konkrete Tätigkeitsbereich gewesen?
Ich würde die ZWST nicht unbedingt als Dachverband bezeichnen. Also die haben diese vorangegangenen und neben ihnen existierenden Einrichtungen und Gruppierungen nicht wirklich unter ihr Dach geholt. Sie haben Beratung angeboten, sie haben vor allen Dingen durch ihre Publikationen sehr stark dazu beigetragen, ja, Prämissen auszugeben, die tatsächlich einer modernen Wohlfahrtspflege entsprechen. Sie haben nicht koordiniert in dem Sinne. Was sie tatsächlich gemacht haben, war bestimmte Arbeitsbereiche zu definieren und hochqualifizierte, eigentlich durch die Bank promovierte Personen männlichen und weiblichen Geschlechts mit dieser Arbeit zu betrauen das zu entwickeln. Das sieht man sehr stark an diesen Publikationen, die damals entstanden sind, die wirklich bemerkenswert sind. Also seien es statistische Analysen, seien es eben Konzeptentwicklungen, sei es die Frage der Methodenlehre. Alles das wird sozusagen von diesem Personal, das damals da versammelt war, sehr gut und wirklich eindrucksvoll gemacht. Ich bin ja in der Wohlfahrtsforschung insgesamt tätig und vergleiche natürlich gerade die drei damals existierenden konfessionellen Wohlfahrtsverbände, wovon die ZBSD ja die letzte und kleinste, aber eindeutig modernste und professionell ausgewiesenste ist. Und was sie vor allen Dingen war, sie war die einzige, die dann nach dem Ende des Kaiserreichs sich eindeutig zur Demokratie bekannt hat. Das heißt, wirklich auf dem Boden der neuen Republik stand und sehr intensiv sich da auch politisch geäußert und Position bezogen hat. Wenn man sich anguckt, was die Caritas und was das Diakonische Werk damals noch diesem Kaiserreich nachgeweint hat und in welchem niedrigen Niveau im Vergleich zur ZWSD, die ihre Publikationen, wenn es überhaupt welche gab, ans Volk gestreut haben, das ist ein Riesenunterschied. Und da muss man deshalb auch wirklich immer wieder sagen, dieser ZWSD ist eine unglaublich interessante Einrichtung, Gründung damals gewesen. Weil wenn man sozusagen die Entwicklungsgeschichte der deutschen Wohlfahrtspflege sieht, sind die ein Meilenstein. Ne?
Ja, das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, denn auch wie die ZWST oder wo die ZWST auch zu verorten ist in diesem Gesamtkomplex der Wohlfahrtspflege, die ja, das haben Sie ja jetzt auch nochmal betont, auf jeden Fall konfessionell gebunden war oder betrieben wurde und natürlich, dass Wohlfahrtspflege auch immer politisch war. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und die Frage ist aber, wie genau oder gab es überhaupt eine Zusammenarbeit, eine Verzahnung zwischen diesen drei großen Organisationen? Also Sie haben jetzt angesprochen, also ZWST natürlich, Caritas und Diakonie.
Eine Zusammenarbeit gab es natürlich mit dem vierten großen, das war die Arbeiterwohlfahrt. Und da gab es natürlich sehr viele politische und aber auch inhaltliche Punkte. Also diese ganze Reform der Heimerziehung, die damals natürlich ein wahnsinniger Skandalkomplex innerhalb der Wohlfahrtspflege war. Und diese ganzen menschenverachtenden Einrichtungen, die gerade die beiden kirchlichen Organisationen Caritas und Diakonisches Werk damals betrieben haben. Also wirklich Fürsorgehöllen wurden sie ja auch genannt. Dagegen anzugehen und dagegen alternative Konzepte zu entwickeln, das hat die ZWSD zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt gemacht.
Auch ein interessantes Bündnis, was da zwischen der eben nichtkirchlichen AWO und der ZWST eben dann auch zustande gekommen ist.
Ja. Also das zeigt, dass beide reformorientiert waren. Das waren die anderen natürlich überhaupt nicht.
Ich weiß nicht, ob es direkt daran anknüpft, aber ich würde gerne nochmal den Blick auf weibliche Protagonistinnen lenken und zwar auch mit einer Frage nach Verbindung. Und zwar ist ja, wenn ich es richtig sehe, 1908 schon die soziale Frauenschule gegründet worden durch Alice Salomon, die, wenn ich es richtig sehe, eine der ersten staatlichen Ausbildungsstätten für Sozialarbeiterinnen war. Und meine Frage ist, gab es da eigentlich Verbindung zwischen dieser Frauenschule und der ZWST? Oder personelle Überschneidung?
Interessanterweise eigentlich fast nicht. Interessanterweise fast nicht, obwohl eben Salomon auch gerade mit dem Anspruch aufgetreten ist, eine Professionalisierung des sozialen Frauenberufs herbeizuführen. Es gab ja früher diese Hilfsgruppen für Frauen- und Mädchenarbeit. Und die sozusagen jetzt in eine richtige Form von Ausbildung zu verschiedenen Berufsfeldern umzuwandeln, war ja im Prinzip das, womit sie angetreten ist. Aber sie hat sich im Prinzip auch nie selber mit der jüdischen Wohlfahrtspflege so hoch identifiziert. Der vielleicht später noch zu erwähnende Harry Maurer hat immer gesagt, das Jüdischste an Alice Salomon ist ihr Name. Und ja.
Vielen Dank. Ja, ich denke, auf Harry Maurer werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Das ist ja eine in der Tat sehr interessante Person. Aber ich würde dann trotzdem nochmal nach den weiblichen Protagonistinnen der ZWST fragen. Sie haben ja auf der einen Seite gewissermaßen den einen institutionellen Ursprung im Hilfsverein der deutschen Juden genannt, dann schillert sofort so eine Person wie Paul Nathan auf. Aber wer waren eigentlich die Frauen, die für die Entstehung und den, tja, vielleicht die Institutionalisierung der ZWST wesentlich waren und vielleicht noch nicht in gleichem Maße erinnert sind? Aber erinnert werden sollten.
Also ich spreche gerne in diesem Zusammenhang über die Bedeutung von Paula Ollendorf, die immer erstmal genannt wird, ja, das ist ja die Mutter von Friedrich Ollendorf, der ja also auch zu den Spitzenfunktionären der ZWSD gehört hat. Paula Ollendorf gehörte auch zum Jüdischen Frauenbund, war sozusagen eine der Hauptgründerinnen und Vertreterinnen des JFB in Breslau und hat dort eben auch auf breitester Ebene im Stadtparlament und in unterschiedlichsten Gremien dafür gesorgt, dass Familienfürsorge, dass Jugendhilfeeinrichtungen, dass alle möglichen reformerischen Angebote in der sozialen Arbeit entstanden sind. Das heißt, sie war eine sehr, sehr rege Frau und hat auch immer nach Berlin rüber eben in diese Diskussionen in der ZWST gewirkt. Und man muss einfach sagen, die haben alle sehr stark an diesen Publikationen auch sich beteiligt. Das heißt, man kann lesen noch, was sie wollten und wie sie das umsetzen wollten. Und dazu gehört Paula Ollendorf eben auch und ihre engste Mitarbeiterin Hanna Kaminski, die die nächste Generation war und über die wir noch, glaube ich, ausführlich sprechen müssen in der NS-Zeit. Besonders hervorzuheben ist natürlich auch Sidi Wronski. Die hat jahrelang gearbeitet unter Paul Levy im Archiv für Wohlfahrtspflege in Berlin, hat es dann 22 übernommen. Und sie hat natürlich auch als diejenige, die den besten Überblick hatte, denn in diesem Archiv für Wohlfahrtspflege wurden sozusagen alle Daten, alle Informationen über Wohlfahrtspflege überhaupt in dem gesamten Spektrum gesammelt. Das heißt, sie hatte einen perfekten Überblick und war deshalb auch eine total gute Vernetzerin von Sachen, wenn es um die und die Fragen geht, sei es auch bevölkerungspolitisch oder wie auch immer, wusste sie natürlich immer genau, wer gerade wo arbeitet, woran. Und sie ist eben auch diejenige, die mit Bella Schlesinger, der Bibliothekarin der ZWSD, zusammen dann sehr früh nach Palästina gegangen ist und dort dann eben diesen ganzen Schatz an Wissen und an Vorkenntnissen mitgenommen hat und dort als die Mutter der Wohlfahrtspflege in Palästina gilt und auch sehr geehrt worden ist.
Ja, das öffnet schon die Perspektive natürlich Richtung Nationalsozialismus. Also eine Perspektive ist es natürlich nicht, aber es ist gegen der ZWST natürlich wie auch anderen jüdischen Organisationen. Und vielleicht können Sie ein bisschen skizzieren, wie sich die Machtübernahme der NSDAP auf die und die antisemitische Politik, die damit einherging, eben auf die Arbeit der ZWST ausgewirkt hat.
Ja, das war sozusagen ein Untergang in kleinen Schritten, aber gewichtigen Schritten. Also nochmal zurück zu der Stellung der ZWST, die ja Mitglied in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege damals war. Mitgründerin und auch Mitglied der Liga. Das heißt, sie waren dort mit dem Vorgänger vom Paritätischen Bund, nicht die Arbeit der Wohlfahrt. Die Arbeit der Wohlfahrt ist in diese Liga erst nach 45 aufgenommen worden, aber sehr wohl mit den beiden anderen konfessionellen Verbänden in dieser Liga aktiv gewesen. Das war sozusagen der Interessenverband der Wohlfahrtsorganisationen. Und da haben sie eben auch, dadurch, dass sie hauptsächlich diejenigen waren, die sehr stark demoskopisch gearbeitet haben, die Statistiken einbringen konnten, viel dazu beigetragen, tatsächlich auch bei der Reform der Wohlfahrtsgesetzgebung Argumente zu bringen, Fakten auf den Tisch zu legen. Das war eben natürlich genau immer ihr Metier und ihre Aufgabe dabei. Und umso nicht verwunderlicher, aber deutlicher war es dann, dass 33 natürlich sofort der Ausschluss der ZWST aus der Liga stattfand. Keiner sich dafür eingesetzt hätte, da irgendwie sie auch zu halten, die Verbindung zu halten, sie zu schützen. Manfred Kappeler gehört zu denen, die das sehr intensiv aufgearbeitet haben und eben auch nochmal deutlich macht, dass sozusagen diese Ausgrenzung tatsächlich auch von den beiden anderen konfessionellen Wohlfahrtsverbänden mit vorbereitet worden ist. Sie haben es nicht nur geduldet, sie haben es auch sozusagen argumentativ mitgenommen und mitgemacht und unterstützt. Und natürlich haben die anderen Wohlfahrtsverbände auch davon profitiert. Es wurde sozusagen der Besitz auch verteilt, ne? Es wurde ja ganz viel aufgegeben. Nichtsdestotrotz gab es natürlich weitere Fortsätze bis 38 hin in unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verkleidung am Anfang noch mit einem gewissen Spielraum selber noch aktiv zu werden. Später sozusagen als von der Gestapo gesteuerte und kontrollierte Organisation, die eigentlich nur noch dafür zuständig war, die ganzen Deportationen zu organisieren. Und da stellt sich dann bis Anfang der 40er Jahre natürlich die Frage, 38 sind die meisten gegangen, die noch gehen konnten und die auch gehen wollten. Aber die geblieben sind, und da kommen wir jetzt auch wieder auf das Beispiel Hanna Kaminski, haben so lange auch noch soziale Arbeit gemacht und ihrer Klientel geholfen, bis sie selber dann deportiert und zum Opfer geworden waren. Also die haben wirklich bis zum Schluss durchgehalten.
Vielleicht ist das ja ganz gut, nochmal näher auf Hanna Kaminski einzugehen, aber ich würde vorher noch eine andere Frage stellen. Wenn ich das richtig gelesen habe, in einer ihrer Publikationen hat die ZWST, war wesentlich mit daran beteiligt, Auswanderung zu organisieren, aber auch Berufsumschichtung und Arbeitsvermittlung.
Ja.
Und das rührt sozusagen an einem Interesse, an einem Forschungsinteresse hier im Moses-Mendelssohn-Zentrum, weil wir einen Forschungsschwerpunkt zu Hachschara-Stätten
ja.
haben.
Ja, genau.
Und deswegen wäre nochmal die Frage, in welchem Maße die ZWST am Aufbau und an der Entwicklung dieser Hachschara-Stätten, ich habe gelesen, Neuendorf wäre ein wichtiger Ort gewesen,
ja.
beteiligt war.
Also ganz zentral natürlich, ne? Das war für Leute wie Georg Lubinski oder so natürlich eine der Hauptarbeitsstätten. Die haben sehr stark diesen Bereich auch gemacht. Und da müssen wir natürlich auch auf die Rolle des Zionismus innerhalb der ZWST zu sprechen kommen. Das ist da an dem Punkt gar nicht anders zu machen. Und es ist interessant, also es gab beide Richtungen. Die Zionisten waren immer eine gewisse Minderheit, aber eine durchaus akzeptierte, und es gab eben auch zunehmend die Überlegung, haben sie nicht eigentlich recht, ne? Sollen wir nicht hier wirklich die Sachen packen, was wollen wir noch hier? Und haben wir nicht in anderen Bereichen andere Aufgabenfelder? Und die Hachschara war eben bei dieser ganzen Berufsfindung und Berufsumschulungsarbeit für die Jugendlichen einfach die zentrale Initiative überhaupt. Und da gibt's Filme drüber, da gibt's auch ganz viel Schriften und Dokumente. Also das ist insofern wirklich ein ganz wichtiger und großer Forschungsschwerpunkt. Und natürlich diese ganzen Wohlfahrtspflegerinnen, die Gudrun Meyerhof nachher beschrieben hat, die haben sich hauptsächlich um die Rettung von Kindern bemüht. Und Marianne Kohn, die nicht Mitglied der ZWSD war, war aber eben auch diejenige, die ganz aktiv war, Kindertransporte nach Frankreich zu organisieren und diese dort dann auch zu betreuen, bis sie selber verhaftet und ermordet worden ist. Also sie ist diejenige, die auch eine ganz aktive Rolle in dieser Fürsorgeorganisation im Exil gespielt hat.
Vielleicht können wir da noch mal kurz dran anknüpfen und auch an den von Gudrun Meyerhof entwickelten Begriff der Selbsthilfe im Kontext eben auch des Widerstandsbegriffes,
ja, ja.
also der ja auch Mittitel unseres Podcastes ist, unserer Podcast-Staffel ist. Vielleicht können wir da noch mal kurz
ja.
drauf eingehen. Selbsthilfe als Widerstand.
Ja, das finde ich auch. Es ist ein ganz schwieriger Begriff. Wie gesagt, Marianne Kohn war tatsächlich aktiv im Rahmen einer organisierten Widerstandsgruppe. Also bei ihr wird es so klar, dass die auch in diesem ganzen Bereich antifaschistische Volksfront und so mit aufgestellt waren. Aber alle anderen, die versucht haben, eben gerade Immigration zu unterstützen, Kinder zu retten, Auswanderung zu ermöglichen, fallen natürlich erstmal nicht unter diesen klassischen Begriff des Widerstands. Sie fallen aber natürlich sehr wohl unter die Frage, wie weit geht die ZWST in den Widerstand oder wie weit unterstützt sie die Selbsthilfe ihrer Mitglieder, der Akteure, aber auch der gesamten Gruppe der bisher sozusagen als Klientel betreuten Personen. Und wenn man guckt, wer geht wann, verlässt wann Deutschland, welche Gruppierung. Das sind natürlich ganz stark abhängig von Herkunft, von allen möglichen finanziellen Möglichkeiten, von internationalen Netzwerken. Wer hat irgendwelche Leute in Amerika, die einem ein Affidavit besorgen können und wie auch immer. Und übrig bleibt natürlich die, die immer schon hilflos waren und jetzt natürlich nochmal völlig ausgeplündert, noch hilfebedürftiger geworden waren.
Ja, das ist ja auch, da gibt es ja auch ganz klar Untersuchungen, dass auch viele Frauen zurückgeblieben sind, gerade auch die, die eben das, was man heute Care-Arbeit nennt, geleistet haben, die sich um Kinder gekümmert haben, um alte Menschen.
Ich kann meine alte Mutter hier doch nicht alleine lassen.
Genau. Ja?
Und ich muss hier bleiben. Ich würde gerne gehen, aber. Aber.
Sie haben ja in dem Zusammenhang schon vorhin den Namen von Hanna Kaminski erwähnt. Vielleicht ist es jetzt nochmal ein guter Moment, nochmal auf Ihre bedeutende Rolle dann in der Zeit des NS einzugehen.
Ja, also sie hat keine so außergewöhnliche Rolle gemacht, aber sie ist sozusagen so ein ganz typisches Beispiel und anrührendes Beispiel, weil sie eben auch sehr deutlich gesagt hat, dass sie das sozusagen als ihre Pflicht sieht, bei den Leuten zu bleiben, die auf ihre Hilfe angewiesen sind und dass sie nicht gehen wird und wusste natürlich, dass sie früher oder später, weil sie war bekannt und ihre Adresse war bekannt und sie ist abgeholt worden und sie ist ja nach Riga deportiert worden. Und sie haben das gewusst, sie haben es trotzdem gemacht.
Vielleicht wäre das jetzt ein Moment, also Sie erwähnen das ja, haben Sie ja gerade erwähnt, die ZWST wurde dann durch die Nationalsozialisten aufgelöst und einige ihrer Angehörigen konnten fliehen, andere wurden ermordet. Und trotzdem gibt es nach dem Holocaust ein Anknüpfen an die Geschichte der ZWST oder zumindest eine Art Neubeginn. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, mit einer Wiedergründung im Jahre 1951. Vielleicht könnten Sie ja was dazu sagen, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen und mit welchen Vorhaben und Zielen die ZWST in der Bundesrepublik gegründet wurde, aber ja doch gewissermaßen in einem Land, wenn man das so sagen darf, über dem ein Bann lag nach dem Holocaust.
Ja, das war eine ganz umstrittene Frage. Ne, gibt es noch eine jüdische Existenz, ein jüdisches Leben in Deutschland? Wo auch Leo Beck lange Zeit gesagt hat, er kehrt nicht zurück und er will es auch nicht. Er hat sich nachher sozusagen umentschieden, umbesonnen und ist ja auch tatsächlich noch für ein paar Jahre der geistige Vater der ZWSD in der Nachkriegszeit gewesen. Ich frage mich immer, warum eigentlich erst 51 so? Ne? Denn ich meine, 45 bis 51 sind 6 Jahre. Was ist da eigentlich gewesen? Und noch spannender ist die Frage, warum dann erst 54 die ZWSD wieder in die Liga der freien Wohlfahrtspflege aufgenommen wurde. Da ist tatsächlich nochmal sehr deutliche Form der Frage, wie wenig integriert waren sie sozusagen in den Herzen ihrer im Prinzip Kollegenschaft, weil die haben tatsächlich Kriterien angelegt, als der Antrag gestellt wurde von Simonsson, dem Gründer, Wiedergründer der ZWST im Jahr 51. Und da haben sie gesagt, ja, wir können nur Organisationen aufnehmen, die über das ganze Bundesgebiet verteilt sind, in allen Regionen und die irgendwie das gesamte Spektrum an fachlichen Hilfesachen, die haben sie vorher ausgeraubt und sagen dann, ihr habt zu wenig, wir können euch nicht nehmen. Also das ist immer was mich sprachlos macht. Gut, aber wir gehen nochmal in das Jahr 51 zurück zu Berthold Simonsson, ein Holocaust-Überlebender, der als Jurist schon auch in den Jahren davor in jüdischen Gemeinden beim Wiederaufbau von Hilfsaktionen, Hilfsmaßnahmen tätig war. Interessant ist eine Studie, mit der ich mich gerade jetzt nochmal beschäftige, von Harry Maor. Der hat ja eine Dissertation geschrieben zu der Situation der jüdischen Gemeinden nach 45. Und das ist von meiner Sicht aus, kann sein, dass es anderes noch gibt, aber die einzige Arbeit in dieser Art, die so empirisch sauber und aussagekräftig versucht zu schildern, was übrig geblieben ist. Wir wissen, es sind 15.000 Jüdinnen und Juden nach 45 auf deutschem Boden. Es kommen durch die ganzen Displaced Person natürlich da noch jede Menge dazu. Aber wenn man guckt, wer hat hier wahrscheinlich versteckt oder irgendwie geschützt überlebt, es sind 15.000. Und diese 15.000 sind eine kleine Zahl, aber er hatte ein Büro und war alleine. Und die Probleme dieser Leute waren von dem Grad ihrer Traumatisierung und dem Grad auch der Hilflosigkeit auf allen Ebenen, Hilfsbedürftigkeit auf allen Ebenen, war immens. Und auf dieser Ebene überhaupt wieder anzufangen, war eine Wahnsinnsherausforderung. Und ohne die internationalen Hilfsorganisationen wäre da überhaupt nichts möglich gewesen. Also die Deutschen, die Bevölkerung, aber auch die Politik, die Administration war erst sehr schrittweise bereit, ein Einsehen zu haben, dass hier tatsächlich geholfen werden muss.
Entsprechend wird wahrscheinlich auch die ZWST bei der Versorgung der jüdischen Displaced Persons keine so große Rolle gespielt
Ich
haben.
nicht, gar nicht. Das waren wirklich die internationalen Organisationen.
Ja,
Ja.
vielleicht genau, können wir dann einmal noch auf eine sehr prägende Figur auch dieser Zeit zurückgehen, oder was heißt zurückgehen? Sie spielte, glaube ich, schon eine Rolle in der Zwischenkriegszeit, aber dann auch ganz besonders in der Nachkriegszeit, Jeanette Wolf,
Ja.
die ja auch sozusagen paradigmatisch wieder die Begriffe auch von Wohlfahrt und Widerstand miteinander verbindet und als SPD-Abgeordnete oder SPD-Mitglied ja schon in der Zwischenkriegszeit in den Fokus geriet der Gestapo und dann nach dem Krieg in den als Abgeordnete auch im Deutschen Bundestag
Ja,
saß, aber auch gleichzeitig Vorsitzende der ZWST war. Vielleicht können wir zu dieser Persönlichkeit noch ein bisschen was sagen.
eindrucksvolle Frau, die einzige Überlebende ihrer gesamten Familie und trotzdem von allen, die sie gekannt haben, alle, die sie schildern, nicht verhärtet, hilfsbereit, klug. Und sie hat wie kaum eine andere es auf sich genommen, wirklich umzugehen in Schulklassen, in Veranstaltungen und zu berichten. Also diese ganze Frage auch Verarbeitung der ganzen Schuld, des Leids durch. Darüber reden, ne? Und sich darüber verständigen, was da passiert ist. Da ist sie ganz paradigmatisch für und hat eben auch als Politikerin da eine Rolle gespielt, aber sie war eben hauptsächlich in diesem Bereich Öffentlichkeitsarbeit, so aktiv wie kaum jemand anders.
Obwohl selbst, glaube ich, ausgebildete Kindergärtnerin, richtig? Ursprünglich auf jeden Fall. Sie kam auch
Ja.
selber aus einem sozialen Beruf und hat sich dann eben später als Politikerin, eigentlich als Sozialpolitikerin, kann man sagen,
Ja, das kann
auf
man sagen.
verschiedenen Ebenen engagiert. Ja, auch das eine spannende Biografie im Rahmen der Zentralwohlfahrtsstelle.
Vielleicht wäre das ja nochmal eine Frage, um daran anzuknüpfen, was die besonderen Aufgaben der Zentralwohlfahrtsstelle in den 50er und 60er Jahren in der Bundesrepublik waren, also an wen sie sich wesentlich gewandt hat. Ich hatte den Eindruck, dass vor allem auch die Fürsorge und auch Erziehungshilfen für jüdische Jugendliche eine wichtige Rolle gespielt haben. Zumindest schien mir das so, dass Harry Maor gerade für eine jüngere Generation in Frankfurt eine ganz prägende Gestalt war, ebenso Bertold Simonson. Und vielleicht können Sie ja darauf nochmal eingehen und auch mit der Frage, war die Zentralwohlfahrtsstelle auch eine Organisation, die auch eine Brücke gebaut hat zwischen der Bundesrepublik und Israel für Jüdinnen und Juden in Deutschland oder in der Bundesrepublik?
Ja, ganz entscheidend. Also, wie gesagt, es wurde ja dann doch schrittweise aufgebaut. Es kam dann als erstes ein Sozialdezernent, Bertolt Schoeller, dazu. Dann kam Harry Maor relativ früh und Harry Maor war zuständig eben für Jugendarbeit. Und er hat ja selber in Israel gelebt, ist dann erst nach Deutschland wiedergekommen und er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Jugendaustausch, diese Reisetätigkeit nach Israel überhaupt sehr systematisch und bis heute aufgebaut worden ist. Das ist eine der zentralen Dinge, auch eben die beiden Kulturen zu versuchen, miteinander in Kontakt zu bringen. Und wichtig war aber natürlich in der Nachkriegszeit erstmal sich nochmal über das Schicksal der Überlebenden Gedanken zu machen. Das heißt, was brauchen die für Hilfen? Also dieser Begriff der Holocaust-Überlebenden ist ein ganz zentraler gewesen und für die auch Heime und vor allen Dingen Erholungsstätten, Unterstützung anzubieten. Das war das früheste und wichtigste Feld der Arbeit. Und dann kam ja auch der Umzug nach Frankfurt. Das heißt, von da aus waren dann schon auch größere Möglichkeiten da, sich zu vernetzen mit der jüdischen Gemeinde in Frankfurt, die ja immer eine der bedeutendsten in Deutschland war. Und von da aus eben sehr viel Gründungen von Heimen zu machen. Und das Ganze ging dann immer sozusagen mit personellem Wachstum auch voran. Und kriegte nochmal natürlich eine ganz andere Dimension durch zwei Ereignisse. Das eine ist sozusagen die Einwanderungswelle aus der Sowjetunion, aus Russland. Es war eben für die jüdischen Gemeinden, wie Benny Bloch, der damals Geschäftsführer war, immer gesagt hat, die waren am Aussterben, sozusagen aus Altersgründen. Und da kamen plötzlich wirklich in größeren Massen junge und neue Mitglieder hinzu, Das heißt, es war ihre Überlebenschance als Gemeinde. Und auf der anderen Seite war es natürlich wirklich fast unmöglich, sich zu verständigen aufgrund der Sprache. Kaum Anknüpfungspunkte auf der Ebene der Kulturen. Ganz viele Schwierigkeiten, das Ganze zu organisieren. Und da ist die ZWSD auch, finde ich, nochmal sehr, sehr verdienstvoll gewesen, das zu vermitteln, das zu unterstützen, Fortbildungen dafür anzubieten und das zu machen. Und das andere ist die deutsche Wiedervereinigung. Man muss sich überlegen, was gab es an jüdischen Gemeinden in der DDR? Und was ist dort auch bei der Frage, dort jüdische Gemeinden und die Arbeit der ZWSD im Osten Deutschlands aufzubauen? Auf was für Ressentiments, auf was für Schwierigkeiten ist das denn gestoßen? Da waren sie wirklich Fremde im eigenen Land. Und dieses ganze, sowohl diese neuen Begriffe, die jetzt auch sehr stark das Konzept der ZWSD bestimmen, das ist Integration und Empowerment. Und natürlich immer noch Auseinandersetzung mit Antisemitismus und Aufklärung. Das haben sie in der DDR natürlich auch in einem Maße erleben müssen, was, glaube ich, einem vorher auch nicht so klar war. Und das heißt, sie hatten sozusagen diese beiden großen Baustellen, die insgesamt nur wirklich durch das gekennzeichnet war, was die ZWSD schon immer ausgezeichnet hat, nämlich wirklich ein professionelles, reflektiertes, aufklärerisches Verständnis ihrer Aufgaben und eine wirklich methodisch sehr ausgefeilte Form der Arbeit daran.
Zum Schluss würden wir gerne noch kurz auf die Forschung zur jüdischen Wohlfahrt eingehen, die Sie ja maßgeblich auch vorangetrieben haben in den letzten Jahren und zu den Gründungsmitgliedern ja auch gehören des Arbeitskreises Jüdische Wohlfahrt. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Einblick geben in die Arbeit des Arbeitskreises und in die Forschung der letzten und vielleicht auch der kommenden Jahre.
Also gegründet hat sich dieser Arbeitskreis deshalb, weil aus unterschiedlichen Berührungspunkten zur Geschichte der Wohlfahrtspflege sich halt herausstellte, wie interessant dieser Bereich innerhalb des gesamten Spektrums ist und wie viel Forschungslücken dort eigentlich existieren, wie wenig auch bekannt ist und interessant war. Das ging dann eben ins Vorfeld schon ins Jahr 15, 16, dass deutlich wurde, dass die ZWST zwar natürlich auch interessiert ist an ihrer Geschichte, aber herzlich wenig auch eigene Bestände und Kenntnisse hatten. Also ich habe damals zusammen noch mit Bloch und dann aber eben auch vor allen Dingen mit Aaron Schuster angefangen, den gesamten europäischen Antiquariatsmarkt abzuklappern, um zu gucken, dass man tatsächlich nochmal diese Zeitschriften alle zusammenkriegt, dass man die Publikationen auch übereinander hat. Und es war für sie selber, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung, was für ein Reichtum an Erbe sich dadurch auch aufgetan hat und deshalb ist auch Kontinuitäten und Brüche. Kontinuitäten eben ganz wichtig sind, weil diese Frage Auseinandersetzung mit Antisemitismus, klare Formen von Theoriebildung, von Methodenanwendung, dass das eben auch schon ganz lange in der Weimarer Republik zentrales Anliegen war, was man jetzt machen konnte. Das heißt, wir haben sozusagen in diesem Bereich zur Forschung erstmal versucht, Bestände zu finden und zu sichern und dann daraus eigene Fragestellungen zu entwickeln. Das ging los mit so erstmal Beschäftigung auch mit Biografien, zu sagen, wo gibt es natürlich erstmal dieses Phänomen, dass es ganz viel Jüdinnen und Juden gibt, die in der Wohlfahrtspflege tätig waren, aber nicht unbedingt in der jüdischen Wohlfahrtspflege. Das heißt, dass man da mal versucht zu unterscheiden, was ist tatsächlich verbunden eben auch mit diesem ganzen CDK-Konzept und wo sind tatsächlich aufgrund eben unterschiedlicher Vorstellungen und Ambitionen, wie hieß es damals in der S-Zeit, die deutsche Wohlfahrt ist verjudet. Wieso gibt es eigentlich so viele in verschiedensten Arbeitsbereichen, Instituten, Organisationen, die an diesem Feld maßgeblich tätig waren? Das haben wir versucht, erstmal zu sortieren. Dann haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, natürlich über diesen ganzen Bereich des Mäzenatentums der Stiftung. Interessanter Bereich und eben auch die Verknüpfung zwischen jüdischer Wohlfahrt und Jugendbewegung. Da gibt es ja viele, viele Forschungen zu. Und das war auch also von der Resonanz her bisher eigentlich eine der besten Tagungen, die wir bisher gemacht haben, weil eben auch dieser Bereich Jugendbewegung mit Leuten wie Reulicke und anderen natürlich sehr, sehr offen und interessant in diesen Verknüpfungen sich abspielt, also auch Richtung Haschera natürlich und anderen. Das ist das. Und dann haben wir die letzten Jahre danach erstmal natürlich die Geschichte der ZWSD selber in den Vordergrund gestellt. Das hat uns viel Zeit und aber auch viel Erkenntnisse eingebracht. Und sind, also im Augenblick gibt es ein DFG-Projekt, was aber sehr viel wieder an verschiedenen Biografien und kulturellen Überlieferungen sozusagen anknüpft. Wir bewegen uns so vor uns hin und es ist eigentlich eine ganz befriedigende Form, auch ohne irgendwie größere institutionelle Förderung, aber durchaus durch die Anbindung ja auch am Steinheim-Institut Möglichkeiten zu haben, ungeregelt, aber voller Lust und Interesse zu forschen.
Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Es gibt noch eine letzte Frage, die wir nicht vergessen sollten, die wir jedes Mal am Ende des Podcasts stellen. Und die Frage, was würden Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wo man einen solchen Podcast über die Geschichte der ZWST, aber auch über die Bedeutung der Frauen in der ZWST hören sollte? Was wäre der angemessene Ort?
Also ich sage das mal ganz unseriös. Ich höre Podcasts am liebsten in der Küche, weil ich bin eine leidenschaftliche Köchin und verlasse meinen Schreibtisch in der Regel um 5, 5:30, gehe dann in die Küche und fange an, dort zu schneiden und zu rühren und so. Und dabei höre ich mir immer sehr gerne Podcasts an.
Ich finde, das ist eine hervorragende Empfehlung.
Und auch gar keine unseriöse.
Also vielen Dank.
Bitte sehr.
Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Doch wie immer freuen wir uns, Sie jetzt schon zu unserer nächsten Folge, am ersten Freitag im Mai, einzuladen. Dann werden wir die Berliner Juristin und Politikwissenschaftlerin Simone Ladwig-Winters zu Gast haben. Mit ihr wollen wir über das Leben und Wirken jüdischer Juristinnen in der Weimarer Republik sprechen, aber auch ihre Schicksale während des Nationalsozialismus thematisieren. Also, schalten Sie wieder ein. Wir hören uns.